Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Ihr seid Daniel und Micha. Guten Morgen.
Moinsen.
Morgen.
Eine Dreierfolge. Das finde ich sehr, sehr schön, diese Uhrzeit mit euch den Morgen zu verbringen. Unser Thema ist heute Assassin's Creed Syndicate. Wir haben uns alle drei im viktorianischen London die Nächte um die Ohren geschlagen. Nee, die Gangs um die Ohren geschlagen. Mit unseren Rooks die Stadt unsicher gemacht. Und wir hatten ja schon eine sehr ausführliche Preview-Folge. Micha, du warst ja in London. Und hast ja auch schon geschwärmt. Beim Daniel wissen wir ja, dass Assassin's Creed sein jährliches Guilty Pleasure sozusagen geworden sind und dass er die Serie sehr mag. Ich mag Assassin's Creed auch sehr gerne. Du bist jetzt endlich mal auch dazu gekommen, mehr Assassin's Creed zu spielen als sonst. Ja. Wurdest du vom fertigen Spiel jetzt, sind deine Erwartungen erfüllt worden, die du in London
hattest? Ja, ich habe eine Menge Spaß. Also ich habe es noch nicht ganz durchgespielt, weil ich finde, das überwältigt mich schon in seiner gigantischen Größe, weil man kann ja wirklich total viel machen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man Assassin's Creed kaufen kann und kann sich das restliche Jahr damit beschäftigen, bis das nächste rauskommt. Irgendwie, also ich habe jetzt bis im Kampagnenfortschritt 30% gespielt. Das ist eigentlich schon eine Menge. Man erlebt da schon ziemlich viel und ich finde es richtig cool. Also mir gefällt das sehr gut.
Es ist echt riesig. Das ist ein kleines Problem, ein Luxusproblem, glaube ich, an diesem Spiel. Aber das hat Assassin's Creed ja auch schon immer.
Die sind alle so groß, ne? Also das war auch immer so ein bisschen die Angst. Deswegen habe ich die anderen nie so angefangen, obwohl ich die immer sehr interessant fand. So, also sie haben mich alle immer sehr angesprochen. Aber ich dachte halt immer, ja, jetzt damit anfängst, hörst du so in einem halben Jahr damit auf. Und bei Syndicate, also vielleicht dauert es nicht so lange, aber es fühlt sich auf jeden Fall riesig an. Also es ist, man muss erstmal so ein bisschen diese Dimension raffen und verarbeiten und sich da jetzt nicht so stressen lassen, dass man auch jede Kackmission macht. Hm. Also für Perfektionisten ist es auf jeden Fall ein großes Spiel.
Daniel, vielleicht holst du noch mal kurz die Leute ab, um was geht's bei Assassin's Creed Syndicate, falls man den Preview-Cast nicht gehört hat. So das Setting und sowas abholen.
Um Assassinen, Punkt.
Ja.
Das ist wieder sehr Unity-mäßig. Also wenn man sich vielleicht möglicherweise mal so die Historie von Assassin's Creed betrachtet, dann haben sie ja den größten inhaltlichen und damit auch verbundenen Gameplay-Sprung haben sie ja tatsächlich bei Black Flag gemacht. Mhm. Das war wirklich so, die Ezio-Trilogie war das klassische Assassin's Creed. Dann haben sie schon die ersten, ja, so in andere Gebiete sind sie da ein bisschen mit Teil 3 gegangen, wo Amerika. Sie dann schon mal, wie bitte?
Mit Amerika meinst du?
Genau, wo sie dann schon mal irgendwie sowas wie dieses, nicht Outback, aber halt, sie hatten hinten auf einmal einen Wald oder ein großes, wie hieß denn das, dieses Gebiet da hinten, wo du dann im Wald unterwegs warst und an diesen Fjorden und was weiß ich was. Das war auf einmal nicht mehr klassische Stadt, wie man es vorher gewohnt hat, sondern es war schon mal wieder was anderes. Du konntest zur See fahren, das hat da schon seinen Anfang genommen und in Black Flag haben sie das dann irgendwie ganz anders gemacht. Und in Unity sind sie mehr oder weniger zurückgegangen zu diesem klassischen, du hast halt eine Stadt und das Spiel hört mehr oder weniger mit Abstrichen dort auf, wo auch die Stadtmauern enden. Mhm. Du hast dann keine irgendwie Seefahrten, kein irgendwie Landgebiet, in das du nochmal raus kannst oder so. Und das haben sie jetzt auch in Syndicate irgendwie so weitergeführt. Du hast London und das war's aber eigentlich auch. Du hast mehr oder weniger nichts, was du außerhalb von der Stadt machen kannst. Und die Stadt ist mehr oder weniger der einzige Schauplatz, natürlich deutlich verdichteter als in anderen Spielen. Was mir aber am Anfang extrem positiv aufgefallen ist, der Einstieg ist etwas behutsamer als teilweise in den alten Spielen und besonders als in Unity, wo das Spiel ja, also dieses Foto ist ja legendär, wo du das erste Mal die Karte öffnest und es ist einfach alles voll mit Symbolen. Also wirklich, die Karte ist fast nicht mehr sichtbar, weil alles mit irgendwelchen Icons von Missionen, Truhen, was weiß ich, was voll ist. Und das haben sie jetzt in Syndicate tatsächlich viel, viel besser gelöst. Nämlich, dass du erstmal die Stadt siehst und dann wirst du so langsam in diese Stadt entlassen. Und dann werden dir so nach und nach die Symbole gezeigt. So dieses, guck mal, hier kannst du noch was machen. Es werden noch nicht von Anfang an alle Kisten sofort irgendwie angezeigt, sondern die siehst du nur auf der Minimap, aber noch nicht auf der großen Karte. Das heißt, wenn du in der Nähe bist, kannst du schon hingehen, aber du musst noch nicht irgendwie alles auf der großen Karte dir anschauen. Und das sorgt, finde ich, dafür, dass man so rein psychologisch am Anfang noch nicht so vollkommen erschlagen wird.
Ja, und es macht auch mehr Spaß, dadurch die Stadt zu erkunden, weil man eben zum Beispiel auch nicht sofort sieht, wo ist denn jetzt der Turm, um irgendwie das Gebiet zu scannen in dieser Vogelperspektive da oben, sondern du musst halt einfach selber überlegen, okay, jetzt bin ich hier in diesem Stadtteil, was ist denn da der größte Punkt? Ah, da oben könnte was sein. Ich renne mal dahin und dann kannst du auf der Minimap eben auch rechtzeitig erkennen, ah, da lohnt sich ja wirklich, da hoch zu klettern. Da ist dann auch der Aussichtspunkt und dann schalten sich die Icons in dem jeweiligen Gebiet frei. Das finde ich total gut gelöst.
Ja. Apropos Klettern. Mhm. Es gibt ja eine Reihe von doch relevanten Neuerungen und eine der größten Neuerungen, die auch tatsächlich einen richtig krassen Einfluss auf das Gameplay hat, ist eben die Zipline, wie das ja Micha jetzt auch schon im Previewcast dann irgendwie angesprochen hat. Der sorgt halt dafür, dass das Spiel deutlich dynamischer wird, deutlich schneller, weil du eben nicht mehr teilweise dieses minutenlange Gekraxel hast, sondern einfach dich unten hinstellst, zip, und dann nach oben fliegst. Ich finde, das passt aber, weil du musst halt überlegen, wir spielen in Syndicate im viktorianischen England, das ist so Mitte des 19. Jahrhunderts, 1860 rum oder sowas, ist, glaube ich, der offizielle Zeitpunkt. Und da sind die Städte halt einfach nicht mehr so eng. Also es wäre total unglaubwürdig gewesen, wenn du in London gehabt hättest, in dem einfach irgendwie alle Straßen so total eng zusammen sind und da maximal eine Kutsche durchpasst und so, wie das halt noch in alten Spielen ging. Und deswegen mussten sie sich irgendwas einfallen lassen, um die Stadt irgendwie ein bisschen größer, ein bisschen ausladender zu machen mit breiteren Boulevards und so und trotzdem aber dir das nicht wegzunehmen, dass du da über diese Dächer kommst. Und ich finde, da ist die Zipline, die eben dafür sorgt, dass du dich auf die andere Straßenseite auch mal einfach rüber sippen kannst. Ich weiß nicht, wie das Verb dazu heißt.
Leinen.
Überleinen. Das finde ich nämlich eigentlich ganz cool und es macht auch für mich nicht das Assassin's Creed Spielgefühl kaputt. Da hatte ich am Anfang so ein bisschen Angst, dass das halt dann zu schnell wird und dass das dann so Batman-mäßig wird. Aber im Grunde ist das eigentlich nur so eine coole Erweiterung, die halt dafür sorgt, dass du größere Abstände zwischen den Häusern überbrücken kannst, aber dann trotzdem da dort drüben übers Dach schleichst. Also es ändert sich für mich nichts am grundlegenden Spielgefühl. Und ich finde diese Zipline eigentlich eine ganz coole Neuerung.
Die ist absolut, die geht absolut in Ordnung. Ich habe auch erst gedacht, so, hey, jetzt nehmen sie ihr eigentliches Spielelement irgendwie selber weg. Aber das passt, wie du gesagt hast, durch die Größe der Stadt funktioniert es ganz gut. Und inhaltlich, finde ich, passt auch ganz gut, weil einfach so dieses leichte Steampunk-Note, dieses Basteln und so Technologie, weißt du, so diese Anfänge der Technologie, da passt irgendwie auch so dieses Ausprobieren mit solchen Sachen da gut rein. Ja. Das funktioniert ganz gut, ja. Aber insgesamt fühlt sich's ein bisschen rasanter an. Auch die Kämpfe sind irgendwie noch, weiß nicht, die fühlen sich noch mehr nach Batman an. Also man ist viel mehr in so einem Batman-Spielmodus drin in Syndicate als vorher noch, finde ich.
Batman? Ach so. Ja, also sie haben halt natürlich dafür gesorgt, dass die Kämpfe ein bisschen anspruchsvoller geworden sind, weil jetzt die Gegner haben Level. Das heißt, du kannst nicht mehr, wie das früher der Fall war, einfach in der Mitte stehen, warten, bis die dich angreifen, der Reihe nach. Die haben ja dann auch immer alle höflich gewartet und dich der Reihe nach angegriffen. Das war ja immer so ein bisschen der Hasenfuß bei Assassin's Creed, dass die KI da nicht wirklich herausfordernd war. Und dann hast du dich halt hingestellt und hast der Reihe nach einfach nur Counter-Move, 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 Counter-Move und zack, so hast du halt 10 Leute irgendwie der Reihe nach einfach abgemurkst und die haben kein Mittel gefunden, dich da irgendwie in Gefahr zu bringen. Und das ist jetzt schon ein bisschen besser geworden, weil die schweren Gegner kannst du zum Beispiel nicht sofort kontern. Da musst du dann zum Beispiel erstmal die Lebensbalken irgendwie runterbringen, dass diese angeschlagen sind und dann funktioniert erst dieser Konterkill. Oder du musst sie wegschubsen, weil sie halt zum Beispiel blocken. Die höheren Gegner kannst du zum Beispiel dann auch nicht mehr mit diesem Amoklauf-Dart treffen. Also kannst du schon, aber das funktioniert dann Dart nicht.
Ja, du musst halt leveln. Also man stirbt schon relativ schnell, wenn man in so einer Gruppe von überstarken Gegnern drin ist. Das merkt man auch einfach. Und man wird ja dann auch gewarnt, wenn man in das Gebiet reinkommt, hier solltest du vielleicht Level 8 oder so haben. Ja. Man kann es zwar dann versuchen, es ist dann nicht irgendwie zugesperrt. Und wenn man irgendwie sehr sneaky vorgeht, dann kann man es auch schaffen. Und dann ist es auch befriedigend, finde ich, wenn man dann irgendwie so eine Teilmission oder so eine Unterquest dann irgendwie schafft, obwohl man viel zu unterlevelig ist. Das ist dann auch eine kleine Herausforderung, aber sobald man in die Kämpfe kommt, merkt man schon sehr schnell. Auch die Polizisten sind dann viel zu stark in dem Gebiet. logisch finde ich es nicht, dass da irgendwie dieses ganze Gebiet Level 8 ist, aber das sind halt so diese spielerischen Abstriche. Man merkt im Assassin's Creed Syndicate trotzdem sehr stark an, dass es ein Spiel ist, immer zwischendurch auch.
Micha?
Ja?
Achso, ich dachte, du wolltest was sagen. Es hörte sich so an, als ob du...
Ich habe mir nicht nur an der Nase gekratzt.
Achso, okay.
Sonst habe ich nichts gemacht.
Ja, wie kamst du denn zurecht mit dem, ich möchte jetzt nicht als Neuling bezeichnen, das wäre sicherlich übertrieben, aber wie wurdest du so an die ganzen Gameplay-Mechaniken rangeführt? Weil ich muss natürlich sagen, gut, ich kann die halt alle aus den Vorgängern, deswegen wusste ich sofort, um was es da geht.
Ich fand das eigentlich sehr intuitiv. Also ich bin, das Erste, was mich tatsächlich, was wird euch jetzt verwundern, aber was mich tatsächlich am meisten am Anfang gestört hat, waren diese furchtbar vielen Anzeigen. Weil ich finde die Welt total schön gemacht, so in dieser ganzen Umgebung und die ganze, so generell den Flair. Und ich fand, dass dieses Radar und die ganzen Zusatzsymbole und so, das alles total kaputt gemacht haben. Und deswegen habe ich mit Freude festgestellt, dass man diese ganzen Sachen auch wirklich ausstellen kann, sodass im Prinzip nur die allernötigsten Symbole übrig bleiben. So kontextsensitiver Zeug und so ein paar Marker irgendwie, so dass du im Prinzip relativ frei spielen kannst. Und trotz dieser fehlenden Hinweise komme ich ganz wunderbar mit diesem Spiel zurecht, weil die haben ja dieses ganze Parcours-Gameplay sehr, sehr vereinfacht. Also ich habe damals das allererste Assassin's Creed gespielt, das war ja wirklich noch ein relativ komplexes Klettern im Vergleich zu den neuen Teil jetzt. Also man musste ja wirklich dann auch von Klippe zu Klippe und Abhang zu Abhang irgendwie dann springen und das alles selber kontrollieren. Und hier hat das ja eher so diesen, hier wird das ja alles zugunsten der Dynamik des Spiels vereinfacht. Aber schon so, dass es richtig Bock macht. Also es gibt nach oben Parcours und nach unten Parcours, was man das nennen soll. Also dann kann man, also es gibt halt zwei Tasten dafür, dass man eine Aufwärtsbewegung macht oder eine Abwärtsbewegung, je nachdem, auf welche Ebene man sich jetzt begeben möchte. Das funktioniert nach einer Zeit auch wirklich sehr gut. Und dieses Zipline ist genial, weil man kommt schon manchmal in so eine echt ungünstige Situation rein. Also es gibt ja dieses Adlerauge, womit du so eine Art Sonar aussenden kannst. Das ist Batman's so für dich. Ja, richtig. Also ich habe Batman's nicht so intensiv gespielt oder eigentlich habe ich jetzt nur aus den Videos gesehen, aber man kann halt dadurch Sachen erkennen, die in der Umgebung sind. Dann werden halt Feinde irgendwie markiert und das ist auch eine Fähigkeit, die man dann aufrüsten kann, wie viele andere. Naja, manchmal macht man das halt einfach nicht im Eifer des Gefechts, weil man dann irgendwie zu sehr mit der Mission beschäftigt ist oder einfach, keine Ahnung, blöd ist und springt dann mitten in so eine Truppe von Feinden rein. Und dann ist mir schon oft passiert, dass ich dann umzingelt worden bin und einfach nicht so wirklich eine Schnitte hatte gegen die Gegner und dann kannst du dich mit der Zipline einfach mal ganz elegant.
Ich habe hier ein belegtes Brötchen. Nein, will keiner. Ich hau mal ab. Zip.
Ja, du kannst dich ja einfach mal ganz behende aus der Situation befreien, indem du wirklich dann super cool an die Spitze des Gebäudes dich hochziehst und das ist eine total geile Sache. Also
ich frage mich ja, wo der Jacob und die Ivy, also die zwei Hauptcharakter, zu denen wir gleich noch kommen werden, wo die das ganze Seil verstecken für diese eine Zipline hoch zum Big Ben. Das funktioniert nämlich und irgendwo müssen die 30 Meter Kabel versteckt haben.
Das sind so wirklich, das ist so einer der coolsten, ich finde, das ist so einer der coolsten Steampunk-Einflüsse, dass der Erfinder des Telefons, diese Vorrichtung irgendwie baut.
Der gute Herr Bell, genau.
Genau, der Herr Bell. Und das ist wirklich super angenehm. Also wenn diese Elemente vorkommen, dann ja immer so zugunsten des Spiels, dass es dann auch immer so fluppig läuft und so. Und ich finde, diese Plan, die macht auch viel. Man kann sie auch waagerecht schießen. Also man kann damit nicht nur nach oben, also wirklich dann senkrecht in die Höhe steigen, sondern es ist ja auch möglich, dass man vom Dach zu Dach zum Beispiel dann auch eine Leine über die Straße legen kann. Und dann gibt's ja so Missionen, wo man Personen verfolgen muss. Also denen darf man da nicht zu nahe treten oder so. Und der Klassiker wäre eigentlich, dass man so durch die Menge geht und also durchläuft und so. Aber was auch geil ist, dass man sie über die Dächer verfolgt. Das macht total viel Spaß. Und diese Zipline ist manchmal super praktisch, weil du dich dann von einer Straßenseite zur anderen kraxeln kannst.
Ja, auch für Attentate von oben ist die sehr angenehm.
Und geil sind dann immer die Reaktionen von den Leuten. So. Dann hängst du da irgendwie so oben rum wie Spider-Man und rufen immer so, oh, was ist denn für ein Typ und was geht denn hier so ab? Das ist wirklich schon ziemlich witzig gemacht.
Also, ja, aber das ist zwar immer schon passiert in Assassin's Creed, dass du teilweise spektakuläre Sachen machst und die Passanten gucken halt nur so, was ist da los so. Es findet halt niemand komisch, dass du dich aus der Passantengruppe mit einer Zipline irgendwie auf ein Haus raufschießt oder sowas.
Das ist auch eine lustige Situation. Das alles bemerken, außer denjenigen, die du verfolgst.
Ja, genau. Ja, aber selbst die, die es bemerken, machen ja auch nur so, oh, was ist denn da los? Ja, gut, wird schon passen. So. Also es ist jetzt nicht so, dass da möglicherweise irgendwie Ahas und Ohos über die Straße schallen und alle nach oben zeigen und du ja im Prinzip genau das Gegenteil von Stealth eigentlich bist, nämlich dass du total auffällig dich da bewegst, sondern im Gegenteil, du bist ja eigentlich relativ trotzdem noch dann unerkannt. Und das ist natürlich so ein Klassiker bei Assassin's Creed, dass das aber schon immer so war, dass du einfach sagst, es findet auch keiner komisch, dass du irgendwie 40 Meter von einem Kirchturm runterfliegst und in dem Dings landest, in dem Heustapel. Dann sagen halt auch nur alle so.
Oder in der Themse, in der braunen Suppe.
Ja, das stimmt zum Beispiel auch. ja, und ich finde das Freerunning-System, das haben sie ja schon mit Unity eingeführt, dieses ein Knopf für oben, ein Knopf für unten. Und das ist auch tatsächlich eine sinnvolle Neuerung und die haben sie jetzt hier auch nochmal verfeinert.
Man hüpft endlich nicht mehr aus 30 Meter Falt weg.
Genau, das hast du nicht. Und du hast halt diesen Klassiker, oh, ich laufe irgendwo hin, dann kommt auf einmal das Ende des Gebäudes und dann rudert er so mit den Armen und dann musst du erst überlegen, oh, wie komme ich denn da runter? Da musst du dich umdrehen, langsam runterkraxeln, sondern du hast halt einfach dann die Taste, die du nach drückst, wenn du nach unten willst, und dann springt er halt sofort so total spektakulär irgendwie auf eine Laterne und seilt sich dann von da ab oder so. Das sorgt für deutlich weniger Gehakel mit der Steuerung.
Die, wenn wir gerade bei den Kämpfen noch sind, die Kämpfe sind. Also ich habe auf Twitter geschrieben, irgendwie ist es so unbrutal, dieses Assassin's Creed Syndicate. Kam jetzt ein bisschen falsch rüber. Also die Bewegungen und die Moves und die Kill-Szenen, wenn dann die Kamera quasi dir die Steuerung auch wegnimmt und dann quasi so die Finishing-Moves machen, gezeigt werden. Du kannst dann so Doppel- und Dreifach-Kill und sowas machen, wenn die Leute angeschlagen sind. Die sehen unglaublich spektakulär brutal aus. Also gerade Jacob verdreht den Leuten den Arm, haut ihnen das Knie in die Fresse und manchmal hast du, Micha, du hast es auch im Forecast ja schon erzählt, manchmal tackern sie eine Hand so an der Wand fest und so weiter. Mhm. Also die sehen unglaublich brutal aus, aber gleichzeitig auch sehr unblutig und Slapstick Uncharted Bud Spencer mäßig. Also ich finde, es ist, du kannst auch keine Passanten mehr zum Beispiel attackieren und angreifen, das geht einfach nicht mehr, also da gibt's kein Kontextmenü mehr. Du kannst wirklich nur noch diese Gangleute angreifen und Polizisten. Und ich finde es insgesamt irgendwie sehr, naja, weiß auch nicht, das richtige Wort fehlt mir dafür. Es ist irgendwie unbrutaler oder unblutiger geworden. Also meine Ivy zum Beispiel hat immer so eine Art Gehstock-Widerhaken mit so einer Klinge drin. Und die rammt das Zeug, diesen Haken ja auch irgendwie in die Schulterblätter rein und was weiß ich wohin. Aber da passiert nichts, da sieht man nichts. Also am Ende liegt da ein Typ, der genauso aussieht wie vorher. Der hat keinerlei Spuren von Wunden oder Merkmale, die den Kampf eigentlich dargestellt haben, die fallen dann nicht auf. Der liegt genauso am Boden und dann ist halt so ein bisschen Blut. Und das fand ich irgendwie seltsam, unpassend. Ne? So diese Darstellung der Brutalität, aber dann irgendwie ohne die Konsequenzen zu zeigen. Das fand ich irgendwie doof.
Habe ich nicht so
wahrgenommen. Ich weiß nicht. Also ich finde es ziemlich brutal.
Ja.
Weil es klingt sehr brutal, die Geräusche sind echt krass, weil das sind, also zum Beispiel, wenn man Leuten die Kehle durchschneidet, dann googeln sie ja auch ziemlich übel.
Aber man sieht es nicht.
Nee, das muss man ja auch nicht sehen.
Nee, aber wenn ich es zeige, dann will ich es auch sehen. Also dann macht doch irgendwelche, ist doch völlig unnötig, dass die so brutal sind in dem Moment. Aber wenn du als Designer sagst, dann schneidet die Kehle auf, dann soll es auch, also, weißt du, alles andere sieht ja auch so realistisch aus und diese Kämpfe fallen irgendwie so raus für mich optisch. Das ist mir diesmal bei Syndicate extrem aufgefallen.
Da kann ich nicht ganz folgen. Also ich finde die Moves sind natürlich extrem stilisiert, die machen halt schon, ziemlich gut choreografierte Sachen. Es ist jetzt nicht so eine blutige Rauferei oder so. Und sicherlich auch mehr so Richtung das, was man so aus dem Kino kennt. Ne? Also, dass da wirklich extrem gute koordinierte Kampfbewegungen gemacht werden. Sowohl von Gegnerseite auch das, was die Assassinen so drauf haben. Aber hatte das Spiel ja schon immer. Aber ich finde schon, dass es, also gerade so diese Finisher, da wird den Leuten ja wirklich, werden ja sämtliche Knochen gebrochen. Und das ist schon heftig. Also ich habe mich eigentlich sogar ziemlich gewundert, dass es so ein 16er Titel ist, weil der halt so grafisch ist. Und ich, für mich ist da gar nicht so wesentlich, ob es da jetzt irgendwie Blutfontänen gibt oder nicht. Es ist alleine schon die Tatsache, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, jemanden zu exekutieren. Das ist halt einfach krass. Also ich finde,
das ist ja ein Assassinenspiel. Aber deswegen, gerade weil es ein Assassinenspiel ist, finde ich es an der Stelle zu harmlos.
Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Du hast einen Gehstock, in dem eine Klinge drin ist. Den ziehst du raus, da ist ein Haken drin, den haust du jemanden in den Schädel
rein. Das meine ich doch.
Dann nimmst du eine Klinge, schlitzt ihm die Kehle auf, der gurgelt, greift sich entsetzt an die Kehle und kippt nach vorne um und fällt in seine Blutlache. Was ist denn daran harmlos?
Ja, aber da ist doch nichts, da ist doch nichts.
Aber da hört's, Moment, das hört ja da nicht auf, weil wenn du die Kehle durchgeschnitten hast, dann wird ja noch der Kopf genommen und aufs Knie geschlagen, sodass der Kopf zurückprallt und dann der leblose Körper so nach hinten fällt. So.
Ja, aber der hat keinerlei Wunden oder Kennzeichnungen von dieser Szene, die ihr gerade beschrieben habt. Da liegt das gleiche Polygonmodell am Boden, was vorher stand.
In einer Blutlache.
Ja, aber das ist ja, aber sonst nix. Also.
Ja, aber Gegenfrage, was erwartest du denn, dass der Körper dann so zerfällt in einen kleinen Haufen Blut wie du?
Nee, aber die schneidet ihm die Kehle auf und der Hals sieht noch normal aus. Das ist doch blöd. Also ich meine, warum, ich meine doch einfach nur, also das klingt jetzt so blutrünstig. Ich will ja gar nicht diesen Blutrausch will ich gar nicht. Aber wenn ich ein Spiel mache, was über Mörder geht und was diesen Assassinen auch so quasi dieses heroische Kämpfen irgendwie gibt, also es wird ja richtig zelebriert, diese Gewalt in dem Moment, um dann aber den 16er-Titel zu sein, wird dann alles rausgenommen, was diesen Kampf eigentlich ausmacht. Also mich stört einfach nur diese Diskrepanz zwischen dem, was gezeigt wird und dem, was nicht gezeigt wird, obwohl es eigentlich da sein müsste. Diese Diskrepanz kritisiere ich nur, dass einfach also, nicht es in voller Konsequenz dann wenigstens ausgeführt wird,
naja, man oder muss
dann
halt eben harmloser ist. Na, nur auf der anderen Seite muss man sich aber natürlich auch fragen, wie sichtbar solche Verletzungen denn tatsächlich sind. Also es mag sein, dass es jetzt nicht die Schnittwunde an dem Hals gibt, dass die jetzt nicht als grafisches Element drauf ist, aber wenn du Menschen Knochen brichst oder ihn in den Schädel einrammst, dann ist es ja jetzt nicht so dargestellt wie in einem Horrorspiel, dass dann der Kopf aufplatzt oder
so. Nee, aber wenn ich so einen Widerhaken in die Schulterblatt kriege, dann müsste wenigstens das Hemd an der Stelle A, ein bisschen zerrissen sein, B, müsste irgendwie eine Fleischwunde zu sehen sein und irgendwie das Blut getränkt irgendwie, also auch während des Kampfes dann irgendwie halt, müsste sich das irgendwie halten und Blut da rauslaufen. Das passiert ja nicht. Also
ich will jetzt nicht sagen, dass das Spiel, dass die Brutalität dieses Spiel, diese Ruppigkeit jetzt nicht unpassend wäre. Im Gegenteil, also es ist ja durchaus etwas, was mich auch amüsiert. Aber ich muss sagen, dass mich deine Reaktion schon ein bisschen verwundert, Manu.
Naja. Ja, ich kann es, also wie gesagt, gerade wenn man jetzt mal, du hast glaube ich auch Bud Spencer und Uncharted und so, als bei Bud Spencer, wenn der jemand auf den Kopf haut, dann macht's boing. Also, das ist alles viel witziger und konsequenzloser. Und bei Uncharted, wenn du einen aus der nächsten Nähe ins Gesicht, da machst du auch so ein richtig sattes Dsch, und der überschlägt sich im Stand. Also viel mehr Übertreibung von Comic-Gewalt geht ja fast gar nicht. Und bei Assassin's Creed, da kippt der mit geschocktem Gesicht und hält sich die Kehle zu und kippt nach vorne um. Und also weiß auch nicht, wo du da noch mehr Brutalität sehen willst.
Also vor allen Dingen gibt es ja auch so Situationen, wo dann Kinder drumherum stehen und die dann sich alle erschrecken und rufen, oh Gott, da ist eine Leiche, und Menschen erschrecken sich und reagieren auf dich. Das sind ja auch Morde in der Öffentlichkeit. Und dann gibt es ja noch die Achievements, dass es dann Attentate sind oder dass du dann für den Finish-Move dann auch noch belohnt wirst. Du kriegst ja XP für den ganzen Kram. Hm. Ich finde, für einen 16er-Titel ist das herbe. Also ich hab mich gewundert, dass es überhaupt so ist, und wahrscheinlich gibt's da irgendeine Erklärung, weil das eine Computersimulation eigentlich ist und
weiß nicht. Weil es diese Auswirkungen nicht hat. Deswegen wirkt es für mich.
Nee, und weil es auch nicht das alleinige Mittel ist. Also das hat ja auch der von der USK hier mal erklärt, so, dass Gewalt zwar drin sein darf, aber sie darf nicht alleiniges Lösungsmittel sein. Also du hast ja durchaus eben auch andere Möglichkeiten. Du kannst ja auch rumschleichen, du kannst ja auch viel gewaltlos lösen. Und das ist dann eben auch als Kriterium bei der USK wichtig, dass man sagt, gut, Gewalt kann dargestellt werden, aber sie darf halt nicht als unkomplizierter, einfacher Lösungsweg angeboten werden. Und ich glaube, das ist dann auch sowas, was da einfließt in die.
Was sicherlich bei Assassin's Creed so ein Grenzbereich kommt, weil die Gewalt ja sehr cool dargestellt wird. Also sie ist ja wirklich sehr stilisiert und eigentlich relativ positiv dargestellt. Also der Bruder, der Jacob, der freut sich ja sogar sehr, wenn er die Klingen, diese ganzen Sachen und so bekommt. Also das ist die eine Sache. Und ich finde auch, weiß nicht, da beiße ich mich so ein bisschen mit. Also das Schleichen ist bei einem Spiel, klar, kann man natürlich machen, aber es ist jetzt nicht unbedingt der lohnenswertere Weg von beiden.
Doch, absolut. So viel lohnenswerter. Ja. Aber da können wir jetzt ja gleich zu den Charakteren kommen, weil das war ja auch eine große Neuerung, dass es nämlich erstmals überhaupt zwei Hauptcharaktere gibt, Evie und Jacob. Und als ich dann die ersten paar Stunden gespielt habe, dann habe ich jedes Mal, wenn ich mit Jacob spielen musste, gesagt so, dann mache ich die Mission jetzt halt, weil Evie ist der deutlich spannender Charakter. Die ist deutlich irgendwie interessanter. Dieser, oh, das ist der verschmitzte, raubeinige Weiberheld und so, den hat man jetzt 7-mal oder wie oft gespielt in den Vorgängerspielen, da ist auch mal dann irgendwie gut. Und dann kriegt man endlich einen neuen Charakter und dann ist das aber nur so zwei Charaktere. Also ich fand das dann irgendwie so ein fauler Kompromiss, das war mir irgendwie zu halbherzig. Es hätte für mich vollkommen gereicht, einfach Eevee zur Hauptfigur zu machen und dann auch zu sagen, so, kriegt er halt jetzt die als Hauptfigur und spielt dann auch nur mit der.
Ja, und Jacob vielleicht mal als Nebencharakter in irgendeiner Mission, den man irgendwie anheuert oder sowas.
Wenn überhaupt. Genau. Also, und ich find's auch total interessant. Eevee ist ja deutlich intelligenter. Jacob ist ja doch immer so ein bisschen der blöde Hau drauf und er macht sich ja auch immer lustig über Eevee, die eigentlich im Hintergrund teilweise ja die Fäden zieht und die auch teilweise die Katastrophen, die er irgendwie einleitet, versucht wieder einzudämmen oder zumindest zu verhindern. Und er macht sich aber immer über ihre ja doch intelligentere Herangehensweise an Probleme lustig und immer so, ja komm, da gehen wir hin, hauen allen aufs Maul oder bringen wir ihn um und damit ist das Problem gelöst. Und dann, sie sagt ja immer so, nein, lass uns doch mal das irgendwie erforschen oder mal vorsichtig erstmal rausfinden, was da ist. Und das finde ich eigentlich einen sehr interessanten, ja, so zwischen Ton zwischen den beiden Charakteren, dass man eigentlich deutlich mehr Sympathien für Eevee hat.
Was Jacob aber nervt nur, ja.
Genau, was aber im Gameplay dann ganz interessant ist, es wurde ja so dargestellt wie, oh, Eevee ist die große Schleicherin und Jacob ist halt so der Brawler. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das unterscheidet sich für mich zu wenig zwischen beiden Charakteren, weil das ist auch sehr verwirrend gemacht. Es gibt XP für beide Charaktere, die kriegen im gleichen Moment, wenn du XP-Punkte freischaltest, diese Punkte, haben dann die gleichen Character-Trees, wo du Fähigkeiten freischaltest. Bis auf so ein paar Einzelheiten sind die exakt gleich. Und du hast aber dann manchmal beim einen, also du musst dann trotzdem separat irgendwie leveln. Und das ist oft sehr verwirrend, weil man sich denkt, hey, wieso kann ich denn jetzt das noch nicht machen? Das habe ich doch freigeschaltet. Ach so, ah, das habe ich mit Jacob noch nicht freigeschaltet. Und in der Summe muss ich sagen, finde ich, dass sich die beiden Charaktere zu gleich spielen, als dass es irgendwie rechtfertigen würde, dass man zwei verschiedene Charaktere hat.
Ich sehe da auch gar keinen großen Unterschied. Also gerade wenn du die gleichen Perks freischaltest, dann fühlen die sich ja auch gleich an. Und ich kann mit Eevee genauso gut kämpfen und mit Jacob genauso gut schleichen. Also hast du, ist dir da irgendwas aufgefallen, was nur ein Charakter kann von beiden? Nö,
gerade wenn du levelst, also gerade, okay, hinten raus, sag ich mal, da gibt's so Sachen wie, dass Eevee dann zum Beispiel im höchsten Stealth-Grad, da wird sie dann unsichtbar, wenn sie irgendwo sitzt oder so. Das kann halt Jacob. Aber
das ist ja wirklich nicht die letzte Stufe erst.
Das ist die letzte Ausbaustufe. Und bis dahin muss man tatsächlich sagen, ja, merkt man da kaum Unterschied zwischen beiden
Charakteren. Der Vorteil ist, dass man eben nicht mehr zu Jacob wechseln muss, außer es kommt halt eine Mission. Also man kann halt wirklich immer mit Eevee spielen und dann gibt's halt Ausnahmen, wo halt bestimmte Zwischensequenzen halt auf einen Charakter zugeschnitten sind und dann muss man halt mit den jeweiligen spielen. Aber ich find's auch toll. Eevee ist mein absoluter Lieblings-Assassin's Creed-Charakter geworden. Ich bin auch so ein bisschen verliebt in die Schauspielerin, die diesen Charakter mimt. Muss unbedingt mal gucken, ob die in irgendwelchen Filmen oder so auftaucht. Ich finde die großartig. Also ich finde die eine ganz, ganz tolle Charakterin und auch immer das, was man sich gewünscht hat. Und ich finde, Assassin's Creed zeigt auch, dass es halt wunderbar funktioniert. Ich hätte mir auch gewünscht, dass sie halt in letzter Konsequenz einfach den Jacob weggelassen hätten. Das wär wirklich gut gewesen. Was ich allerdings nicht glaube, dass Eevee erst jetzt dazu kam nach dem Shitstorm von Unity. Weil dazu ist, glaube ich, die Zeitspanne zu kurz gewesen. Dazu wirkt es viel zu sehr aus einem Guss. Weißt du, wie ich meine?
Nee, also das ist total, ja.
Sie wirkt nicht aufgesetzt irgendwie auf diesem Spiel, sondern eher im Gegenteil. Ich finde, Jacob wirkt fast schon aufgesetzt in dem Moment.
Also ich weiß auch nicht, woher das Gerücht kommt, weil zu dem Zeitpunkt, als Unity erschienen ist,
da
ist
waren die doch schon lange in der Entwicklung.
So weit. Ja, die sitzen jetzt schon, das andere Spiel ist jetzt schon fast fertig. Also ein Jahr vor Release, da werden so, also das ist Quatsch. Keine Ahnung, wer solche Gerüchte in die Welt setzt. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich fand den Jacob jetzt nicht so nervig.
Also aber du hast auch nicht 7-mal den gleichen Charakter schon vorher gespielt.
Genau. Das wollte ich gerade sagen. Also für mich als Neueinsteiger in die Reihe, ich fand den sogar ziemlich witzig. Also der ist schon dumm. aber auf eine sehr rotzige britische Art, fand ich schon sehr lustig. Also der zeigt ja auch sofort, wenn er irgendjemand nicht mag. Der ist halt sehr, also Eevee ist halt immer noch sehr höflich an vielen Stellen und redet noch sehr nett mit Leuten und fordert Jacob ja auch immer wieder dazu auf, dass er auch mal nette Antworten gibt. Und er ist halt einfach so ein rotziger Typ. Das fand ich schon ganz witzig. Stimmt natürlich, dass er Haut drauf Typ ist und ich fand auch schon sehr interessant eigentlich in der Entwicklung, dass er eigentlich auch für ziemlich viel Scheiß verantwortlich ist. Ne? Also er sorgt ja schon dafür, dass da einige Sachen komplizierter werden.
Wie der überhaupt Assassine wurde, ja eben. dass der die Aufnahmeprüfung geschafft hat.
Ja, ja, der ist schon, also das beginnt ja damit, dass er den ganzen Zug irgendwie zum Entgleisen bringt und die machen sich darüber lustig. Also mit einem geheim agierenden Assassinen hat das natürlich so überhaupt gar nichts zu tun.
Wenn du aufgepasst hättest, er war das ja nicht. He just happened to be on board.
Aber das macht diesen, also für mich als jemand, der diese 7 Charaktere vorher jetzt nicht gespielt hat, fand ich den halt doch irgendwie ganz witzig und auch einen ganz interessanten Gegenpol zu Evie irgendwo.
Ja, die Chemie zwischen den beiden funktioniert auch ganz gut, ja.
Ja, ich finde die, also man merkt halt, ich finde, das haben sie schon hingekriegt, dass das irgendwie, die wirken schon wie Geschwister. Mhm. So, also das fand ich schon cool. Also das sieht man ja auch nicht so oft in Spielen. Und so dieses, das ist so das gleich Neckische, aber trotzdem halten sie halt irgendwie ja doch zueinander, obwohl sie auch ihre Differenzen so haben irgendwie. Aber die sind so, ich weiß nicht, irgendwie haben sie es mit diesen Blicken total gut hingekriegt und die treten ja auch in Zwischensequenzen, egal welche Figur du gewählt hast, in den meisten Fällen ja auch zu zweit dann auch tatsächlich auf, also stehen dann nebeneinander, es sei denn, es sind so ganz spezielle Missionen, die nur für eine Person gedacht sind. Und ich finde halt dieses Wechselspiel zwischen den beiden, gerade in diesen Szenen, wirklich sehr witzig. Also gerade wenn sie auf historische Figuren treffen, mit dem Bell jetzt am Anfang zum Beispiel so.
Ja, oder dann, Darwin oder so, ja,
genau. Ja, dann ist es einfach ultra witzig, wie die Evie halt immer so diese höfliche ist und die wird ja auch von den historischen Figuren meistens sehr viel positiver auch wahrgenommen und er ist dann einfach im Hintergrund so, dieser Bell, so voller Idiot und freut sich erst über den, wenn er sobald er dieses Gadget bekommt mit dem Haken und so. Und
aber du wirst doch auch bestätigen, dass die sich sehr ähnlich spielen.
Ja, spielerisch ist das Quatsch, also stimmt absolut. Ich habe irgendwie gedacht so, ich gebe euch da völlig recht, war auch völlig verwirrt bei diesen Trees, weil ich habe eigentlich gedacht, man rüstet beide auf gleichzeitig. Da habe ich tatsächlich auch bei der Preview gedacht, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Und dann stelle ich irgendwann, wieso spielt sich, weil ich habe am Anfang nur mit Evie gespielt, warum spielt sich Jacob denn so beschissen? Warum kann ich denn nicht die, ist der nicht der Stärkere? Müsste er nicht eigentlich die Leute jetzt so wegrotzen? Und dann habe ich bemerkt, dass ich auf ihn überhaupt gar keine Punkte verteilt habe, weil, wie gesagt, die beide getrennt irgendwie waren.
Und es irritiert ja vor allem deswegen, weil dieser dritte Tree, also am Anfang ist so Kämpfen-Tree, der zweite Tree ist Stealth und der dritte ist ja quasi Umgebung, also das, was es Giftpfeile billiger zu haben sind und solche Geschichten, dass das irgendwie mehr Kutschen zu deiner Crew gehören, weißt, solche Umgebungssachen und die levelt man ja gemeinsam, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
Nee.
Die sind auch einzeln.
Ja, ist immer alles einzeln. Das hat bei mir halt oft genau zu dem gleichen Effekt gesorgt wie bei Micha, dass ich dann, wenn ich dann mal mit Jacob spielen musste, dann habe ich so, okay, jetzt musste mal seit langer Zeit wieder mit Jacob spielen, da musste mal Skills vergeben und dann habe ich reingeschaut und dann hatte ich halt irgendwie so 25 Skillpunkte zum Vergeben, weil ich schon ewig nicht mehr in sein Skilltree reingeschaut habe und dann konnte ich da auf einen Schlag mehr oder weniger halt fast so einen ganzen Baum dann freischalten. Aber ja, also ich, wie gesagt, ich bleib dabei, das ist für mich irgendwie ein fauler Kompromiss gewesen, den es nicht gebraucht hätte. Evie wäre mir deutlich lieber gewesen als Hauptcharakter und dabei hätte man es auch belassen können. Was ich aber zu dem Schleichen noch sagen will, ich finde, wenn das klappt, dann ist es schon der belohnendere Weg. Ja. Also das hat mich sehr überrascht, Micha, dass du gesagt hast, da hat man jetzt nichts davon. Gerade wenn du nämlich so ein Attentat da mal geschafft hast und da gibt's wirklich Attentate, das haben sie auch aufs Unity übernommen, wo du dann erstmal so das Gebiet sondieren musst, dann gibt's verschiedene Herangehensweisen, da wird dir dann zwar schon relativ deutlich erklärt, was du machen musst, also du musst jetzt nicht wie bei Hitman zum Beispiel selber rausfinden, wie du die Umgebung einsetzt, um einen Stealth-Kill zu machen oder möglicherweise einen Mord als Unfall zu tarnen, sondern es wird ja schon immer erklärt, so, hier ist das Stealth-Symbol, dann geh da mal hin und dann triffst du da einen, der dir dann irgendwie hilft oder so. Das ist schon immer relativ deutlich. Aber wenn das dann klappt und wenn du dann zum Beispiel auch mal echt geschafft hast, im Tower of London, dich komplett reinzuschleichen, weil das ist auch eine neue Mechanik, die gab es noch gar nicht, dieses, dass man Leute so nicht Schwitzkasten, sondern man kann sie mehr oder weniger so gefangen nehmen, dann verdrehst du ihnen so den Arm auf dem Rücken und läufst halt so neben ihnen her und dadurch kannst du dann auch in Bereiche reingehen, wo du nicht hin darfst, weil du mehr oder weniger hinter dem Gegner in Tarnung bist und das geschickt einzusetzen mit Schleichen, mit Stealth-Kills und sowas und wenn du dann schaffst, so einen kompletten Kill zu machen, ohne dabei entdeckt zu werden, ist es schon ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl, finde ich.
Ja, oder so ein paar Wachen vorher mit Giftpfeil in der brennenden Mülltonne irgendwie dazu zu bewegen, dass sie selber das Gebiet erstmal für dich freimachen und sich gegenseitig killen und dann läufst du gemütlich rein und das macht schon sehr viel Spaß, finde ich auch. Also es ist sehr viel befriedigender, ja.
Ja, ihr wisst ja, wie ich schleiche. Nämlich gar nicht.
Ja, eben. Ja,
okay. Also ich habe schon bemerkt, dass das Schleichen cool ist und auch funktioniert, aber wenn ich kann, habe ich dann genau diesen Gift-Pfeil, das ist so ein Ding, das macht die aggressiv und töten sich gegenseitig. Fand ich sehr viel amüsanter, als da durch die Gegend zu sneaken. Aber
du kannst ja auch die Crooks engagieren. Das ist ja auch so ein Feature, was quasi so aus Brotherhood wiederbelebt wurde, dass du so eine Gang hast.
Ja. Genau, das ist recht cool. Also das ist auch, also ich weiß nicht, ob das gab's nur im Brotherhood, ne? Also ich fand, das ist eine sehr coole Mechanik. Ja. Also erstmal ganz kurz zum Schleichen noch, also für mich als Neuling super einfach, man drückt eine Taste, dann zieht er sich die Kapuze über, er schleicht. Perfekt. Also es ist super einfach, man muss da jetzt nicht irgendwie super komplizierte Mechaniken lernen. Fand ich sehr intuitiv, also man kommt da auch sehr schnell rein. Und was diese Gangs betrifft, ist endcool, weil man wirklich auch, also da gibt's nochmal ein extra auf seinem Skilltree, wo man die Gang-Eigenschaften auch nochmal erweitern kann, also so, wo du weitere Vorteile in der Stadt dir sozusagen erwerben kannst, so dass die Dinger da, also dass sie dann zum Beispiel auch Kutschen fahren können und dir auch Ressourcen mitbringen und die Gang dann auch größer wird. Das Rekrutieren ist wirklich sehr cool, weil man nimmt man sich Leute mit, die sind nicht ganz so mobil wie du. Also wenn du jetzt super krass auf irgendein Gebäude rauf springst, dann machen sie natürlich nicht dasselbe. Versuchen zwar einen Weg zu dir hinzufinden. Manchmal ist man immer ganz überrascht, dass sie auf einem Dach plötzlich neben dir stehen. So, hallo, ich bin dir überall hingefolgt. Aber auf den Straßen ist das richtig geil, weil man kann nämlich, das ist nämlich Michaels Weg, Assassin's Creed zu spielen, auch einfach mal hau drauf mit der Tür ins Haus und einfach seine Gang mitnehmen und einfach mal alles preisschlagen. Mhm. Das funktioniert. Also man hat so zu Beginn, glaube ich, immer so, kann man bis zu 4 Leute mitnehmen, das kann man auch immer erweitern. Und das sind immer ganz sehr nette Straßenschlachten, die man sich da liefert. Und das macht echt eine Menge Spaß.
Du sagst dann einfach so R1, komm mit, und dann kannst du dann sagen, hier, greif den an, ich kümmere mich um den Boss oder so. Dafür also finde ich es irgendwie auch sehr
dann,
praktisch.
Genau, die geben dann so komische Sprüche von sich, die so ein bisschen kultisch klingen, so alles für Jacob und ich weiß nicht, labern so komisches Zeug, das mir nicht so ganz geheuer ist, aber solange der sich für mich in den Tod stürzt, soll mir das recht sein. Und das macht echt Bock. Und sie inszenieren ja sogar manchmal diese Schlachten. Also es gibt ja durchaus so Situationen, wo du besondere Gegner besiegen musst und dann meistens mündet das dann irgendwie darin, dass du dann irgendwie so eine kleine Massenklopperei irgendwie hast und es ist wirklich auch nochmal ganz nett.
Kann man aber auch kombinieren mit Stuff. Also ich habe zum Beispiel gemacht, ich habe dann vor dem Lager einfach eine Schlägerei angezettelt mit meinen Schergen, nenne ich sie jetzt mal.
Gerne, ja.
Genau, und dann rennen die halt alle raus und es ist Riesenchaos und in der kann man in Ruhe irgendwo reinschleichen und dann den Haupttyp töten oder so.
Also das, ja, und solange du nicht entdeckt wirst, zählt es auch noch als, also manchmal gibt ja so Sonderbelohnungen, töte den Boss und zusätzlich versuche ihn unentdeckt zu töten. Gerade wenn du was ist, so fremde Ganglager ausnimmst oder so, dann kriegst du immer ein paar mehr Experience-Punkte und ein paar mehr Pfund. Und das funktioniert auch. Du kannst dann quasi deine Gang vorne weg schicken und dann brawlen die sich da rum und du gehst halt hinten rum und tötest nur den Boss und haust dann wieder ab.
Ja, also was ich generell halt auch cool finde, also für euch ist das ja alter Hut, aber ich finde halt diese Gadgets halt auch irgendwie geil. Mhm. Also man hat halt irgendwie auch so Sachen wie zum Beispiel eine Rauchbombe und das klingt jetzt irgendwie so langweilig Rauchbombe, aber es ist irgendwie total cool, dass du, dann wirst du entdeckt und denkst, shit, was mache ich jetzt? Also entweder kannst du dann mit deinem Enterhaken hoch, aber manchmal hast du so blöde Situationen, dass du dann zum Beispiel auf einem Marktplatz bist oder in einem Haus, wo du jetzt gerade nicht weg kannst und dann hat mir diese Rauchbombe total oft geholfen. Dann laufen die Leute rein, sind völlig desorientiert und dann kannst du entweder in den Rauch reinspringen und die dann alle abmeucheln oder du kannst auch einfach abhauen, die Situation nutzen und dann einfach verschwinden und das ist super nett und man hat sehr direkten Zugriff auf diese Items, das finde ich auch super gut. Also man hat diese, das ist ja dieses alles übers Digi-Kreuz irgendwie steuerbar und das geht super schnell. Man kann wirklich auch sehr schnell sich umentscheiden. Das finde ich total gut an diesem ganzen Spielprinzip, dass du, wenn du irgendwo auf dem Dach stehst und du sondierst die ganzen Lager, dann musst du nicht diesen einen vordefinierten Weg irgendwie nehmen. Du musst ja jetzt nicht mega schnell, sondern du siehst da vielleicht eine Kleinigkeit oder merkst, ach Mist, die Zielperson ist doch woanders hingelaufen. Man kann unheimlich schnell intervenieren und was ganz anderes irgendwie tun, was du dir vielleicht gar nicht geplant hast. Und das gefällt mir an diesem ganzen Spielprinzip total gut. So diese ganze Kombination aus Möglichkeiten, die man hat.
Daniel, Grafik,
ja. Manu. Nö. Also wollte ich auch gerade sagen, ich finde, die Gesichter sind super gut geworden diesmal. Also ich weiß nicht, in Grafik, Unity habe ich ein bisschen übersprungen, habe ich nur mal kurz reingespielt. Aber ich finde, also es ist deutlich glaubhafter noch geworden, die ganze Welt. Also das London ist total lebendig. Allein was auf der Themse los ist, was da wieder los ist auf dieser Themse, muss ich dann immer denken. Das hat der Micha ja schon angekündigt in seinem Cast, dass die selber ja auch erstaunt waren durch diese alten Fotos. Und Dieses viktorianische London ist wahnsinnig glaubwürdig geworden, finde ich. Auch wie man mit diesen Kutschen da, was da für ein Betrieb ist. Und manchmal läuft man auch an so einem Pub vorbei und schaut dann rein und dann tanzen da halt einfach irgendwie 20 Leute in so einem Pub drin rum oder so.
Dass
oder
man überhaupt in Gebäude reingehen kann, war halt für mich total überraschend. Also, dass es überhaupt geht. Ja.
Ja.
Also, ich bin total begeistert. Ich bin
leider bei euch beiden, dass ihr Unity nicht gespielt habt, weil.
Das wollte ich nämlich gerade fragen im Vergleich.
Ja, Unity hat schon grafisch mehr geboten. Natürlich auch mit Abstrichen. Das war vielleicht auch da ein Grund, dass Unity dann eben nicht so ganz rund lief. Aber man merkt schon, dass die Grafik deutlich runtergedreht wurde im Vergleich. Es gibt deutlich weniger Innenräume. Bei Unity konntest du viel öfter in so Gebäude reinspringen, oben irgendwie durch den ersten Stock durchrennen, dann hinten wieder raus und sowas. Du konntest teilweise so komplette Stadtpaläste von innen begehen und so. Und hier gibt's jetzt vielleicht mal einen Pub, wo du rein kannst, oder mal irgendwie so eine Hütte, wo du dann irgendwie.
Ja, Missionen halt, aber nicht
in der Stadt. Oder Missionen. Ja. Es gibt aber deutlich weniger Innenräume. Und die Menschenmengen sind deutlich weniger geworden. Bei Unity hattest du ja wirklich diese französische Revolution mit, okay, die ganze Stadt ist in Turmoil, also die ganze Stadt ist in Aufruhr und an jeder Straßenecke gibt's Menschenmengen mit Hunderten, die irgendwas skandieren oder die irgendwas abbrennen oder eine Straßenblockade errichtet haben. Da war deutlich mehr los. Und jetzt, gut, es passt natürlich jetzt auch wieder zur Zeit, weil so viktorianisches England, da war jetzt halt keine Revolution, sondern da geht halt so das Straßenleben. Es ist eine, ja, vibrierende Metropole, das merkt man, aber es gibt halt jetzt kein Chaos und irgendwie ja, Schlachten auf der Straße. Deswegen passt es schon wieder. Ich find's aber mittlerweile, wenn ich es mir so überlege, gar nicht so störend, dass auch die Grafik wieder so ein bisschen runtergedreht wurde. Also ich finde, man merkt es besonders bei der Weitsicht. Also es ist teilweise schon sehr neblig. Das passt aber halt zu London und England. Ne? Da fällt es überhaupt nicht auf, dass die Grafik in der Entfernung sehr, sehr pastellig und neblig wird. Und es ist witzigerweise, an manchen Stellen schaut es dann in der Entfernung fast aus wie so ein Gemälde von William Turner, falls ihr die kennt. Also das ist ja genau die Zeit. Also so rauchende Fabrikschlöte, das Backsteingebäude. Sieht super aus, ja. Und auf einmal hat man so das Gefühl, ach, das ist ja wie ein Gemälde zum Mitspielen. Also sie haben es irgendwie geschafft aus dieser Not, dass sie halt die Grafik ein bisschen runterdrehen mussten, weil sie gemerkt haben, hey Leute, das kriegen wir so nicht hin in gestochen scharfer Fernsicht auf dieser aktuellen Konsolengeneration. Also machen wir daraus ein bisschen stilisierte Grafik und auf einmal funktioniert es auch. Dann hast du halt stellenweise so einen Fernblick, der dann aussieht wie eben so ein Gemälde, so ein Turner-Gemälde aus der Zeit. Hat mich nicht gestört.
Nee, ist echt schön. Ich fand halt so generell auch so diese ganze Licht- und Farbstimmung ziemlich geil.
Ja, also besonders teilweise nachts.
Ja, fantastisch. Also nachts ist das auch ziemlich cool. Also gerade wenn es so regnet, dann hat man wirklich so diesen Flair von so Groschenromanen irgendwie so. Also weil ich jetzt kürzlich Penny Dreadful gesehen habe, habe ich wirklich genau daran denken.
Oh ja, da muss ich gleich was
sagen. Genau, also es ist halt wirklich so wirklich ganz cool. Es ist sicherlich nicht so das ganz abgeranzte London, was man so von den Fotos kennt, also mit den ganzen zugeschissenen Straßen und so. Also da so ganz krass ist es nicht. Ich glaube aber auch, das hätte das Spiel auch so ein bisschen zu düster gemacht irgendwo. Also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie versucht haben, diesen britischen Humor eher so ein bisschen einzuflechten und dann schon darzustellen, dass dieses London Probleme hat, aber jetzt nicht alle Probleme da jetzt tatsächlich ablichten. Und das finde ich eigentlich auch einen ganz guten Weg, weil ich fühle mich dann, man fühlt sich da, man merkt, diese Stadt ist rotzig, aber nicht zu rotzig, als dass du dich da komplett abgestoßen fühlst. Und ich finde gerade so diese Beleuchtung, dieses Herbstliche irgendwie, das ist sehr viel Orange, sehr viel Pastelliges, du hast es gesagt, ne, pastelliges Ockerfarben sind da sehr stark drin und so. Und ich finde, das passt halt cool rein. Und gerade so, wenn man so verschiedene Gebiete besucht und so, die haben immer noch trotzdem immer so eine einheitliche Farbpalette. Also man hat immer noch das Gefühl, dass man irgendwie in derselben Stadt unterwegs ist. Und nachts so diese Stimmung mit diesen dynamischen Wetterwechseln und so, das ist total geil.
Es gibt ja die, deswegen wollte ich vorhin sagen, da muss ich unbedingt was dazu sagen, da muss ich nämlich Ubisoft wirklich mal schelten an der Stelle. Es gibt die Nebenmissionen, diese Dreadful Crimes, das kannte man ja auch schon aus Unity, dass es da diese Mordfälle gibt.
Ja.
Die sind aber in Syndicate nochmal deutlich besser, weil die erstens viel komplexer geworden sind, die Fälle. Du hast mehr Möglichkeiten zum Ermitteln. Und du hast noch eine so ein Story-Arc da drum. Also auch mit einer echt coolen Auflösung. Da habe ich mich richtig gefreut, als ich dann die Auflösung bekommen habe, weil es auch nochmal eine richtig schöne Anspielung ist an was Historisches und so. Alles super. Macht echt Spaß. Das ist aber PS4-exklusiv. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, das geht nicht. Also sowas Elementares, was irgendwie. Natürlich ist es vielleicht ein Nebendings, was, wenn es nicht drin ist, dir nicht auffällt. Aber es ist halt was die PlayStation-Spieler bekommen, was Xbox und PC nicht bekommt. Und das finde ich halt einfach, das gehört sich nicht. Sowas auszuschneiden aus einem Spiel, um es einer Plattform exklusiv dann vorzusetzen, finde ich einfach nicht in Ordnung.
Ist das richtig exklusiv oder ist es zeitexklusiv?
Nein, das ist richtig exklusiv. Steht auch extra auf der Packung drauf. Wenn du die PS4-Packung hast, dann steht da drauf PS4 exklusive Inhalte, Dreadful Crimes und was weiß ich was nochmal. Also eins, diese Darwin und sowieso Verschwörung, das ist irgendwie so ein Pre-Order-Incentive. Das kriegen, glaube ich, alle dann. Oder können es halt dazu kaufen, die Dreadful Crimes. Und das war ja leider auch in den letzten Teilen so, dass Sony und Ubisoft für Assassin's Creed so eine Partnerschaft haben, dass es da immer irgendwas exklusiv gibt. Und finde ich einfach nicht cool, Leute, die auf der Xbox spielen und auf dem PC spielen, da dann, die das Spiel zum vollen Preis kaufen, denen da irgendwas vorzuenthalten. Gerade weil die Dreadful Crimes wirklich für sich nochmal ein absolut lohnende Nebenquest sind.
Es wird dir leider nicht auffallen, weil es eh so viel zu tun ist, aber wenn man es weiß, ist es natürlich umso schadiger. Ja. was ich noch sagen wollte zu diesem London. Ich finde, es ist eine fantastische Stadt geworden und aber was Micha gerade schon angedeutet hat, es wirkt für mich auch aus verschiedenen Faktoren wie ein Paralleluniversum des viktorianischen Londons. Ist es halt ein wahnsinnig relativ sauberes London im Vergleich. Also klar, die Themse ist eine braune Brühe, aber ansonsten, wie du schon gesagt hast, Micha, es ist, man fühlt sich da wohl in der Stadt. Es ist nicht so runtergekommen und es ist nicht so dieses Verratzte und Verruchte. Und das merkt man an vielen Stellen auch durch diese Designentscheidungen, dass sie zum Beispiel auch als Reaktion auf Unity meiner Meinung nach gar nicht mal so sehr das mit der Eevee, das haben wir ja gerade schon besprochen, das war glaube ich schon so, aber du triffst wahnsinnig viele Gangleaderinnen, also wahnsinnig viele Frauen in Führungspositionen, du hast einen diesen Inder da am Anfang, der dir begegnet, du triffst innerhalb der ersten Stunde sofort einen Transgender-Charakter, Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Diese Reaktion auf den Shitstorm mit dem Too Hard to Animate, mit dem weiblichen Charakter, fühlt sich jetzt auf einmal an, als wäre dieses London von Assassin's Creed Unity so eine überdrehte Version, die als Reaktion darauf gemacht wurde. Also ich möchte ja den Leuten da gar nicht unterstellen, dass sie gesagt haben, sie machen das nur deswegen. Ich fand schon immer, dass das Team bei Ubisoft in den Assassin's Creed Spielen, es kam ja auch früher immer diese Einblendung, wir sind ein Team aus verschiedenen Ethnien und Herkünften und Religionen. Und ich glaube, dass das Team das auch schon immer quasi so intus hatte. Und es ist toll, in Assassin's Creed so viele weibliche Charaktere zu sehen, die auch starke Frauenrollen haben, die nicht sexy gekleidet sind, die glaubhaft auch kämpfen. Das finde ich großartig und ich mag das einfach auch an diesem Spiel, dass es so ist. Es passt nur ein bisschen nicht so zu diesem viktorianischen London, was man dort erwartet. Es gibt zum Beispiel auch keine Prostitution auf der Straße, was man in so einem London erwarten würde. Du kannst auch keine Frauen befreien, obwohl so viele Frauen auch in Führungspositionen und so tätig sind, gibt's nicht diese typischen Arbeiterfrauenrollen in diesem Spiel. Du kannst nur Kinder befreien zum Beispiel. Und in dieser Gesamtheit wirkt es auf mich so ein bisschen als Überreaktion auf die Kritik, die da passiert ist bei Unity. So, Punkt.
Ja, man muss kurz dazu sagen, wir haben uns da vorher schon verbal auch die Köpfe eingeschlagen untereinander und wir haben da echt drüber diskutiert. Da muss man vielleicht zwei Sachen dazu sagen. Also mich stört es auch nicht, dass ich jetzt sage,
wow. Störend gemeint, ne?
Genau, es stört mich nicht. Es ist mir nur aufgefallen, dass es irgendwie historisch unkorrekt ist. Also Beispiel ist ja geradezu, dass die viktorianische Zeit ja auch irgendwie für ihre Doppelmoral in sexueller Sicht irgendwie da gesehen wird. Also einerseits galt dieses ganz strikte Frauenrollenbild und die Frau ist nur für die Ehe da und muss auf jeden Fall dann irgendwie gewinnbringend verheiratet werden und sowas. Und andererseits ist zu keinem Zeitpunkt in der britischen Epoche die Prostitution derart explodiert, weil genau das eben hervorgerufen hat. Das britische Empire war da auf dem Höhepunkt seiner Macht. Großbritannien hat blutige Kolonialkriege geführt gegen minderwertige Rassen. Das heißt ja nicht, dass man das gut heißt, im Gegenteil. Aber es war eben Teil dieser Epoche und es war eben historisch korrekt ist. Wie gesagt, das heißt nicht, dass man das gut heißt. Und ich finde, das wirkt dann eben an so einem Spiel, was dann doch sich auf die Fahnen geschrieben hat, dieses viktorianische Zeitalter eben darzustellen, wirkt das eben deplatziert. Also das ist so ein Beispiel wie, keine Ahnung, in Starship Troopers finde ich es vollkommen in Ordnung, dass da Frauen als Soldaten sind, mhm. weil es ist halt Science Fiction und da passt es dann auch. Wenn jetzt Steven Spielberg in Der Soldat James Ryan irgendwie auf einmal Frauen ins Militär da geschickt hätte, hätte auch jeder gesagt so, ja, es war nett, aber irgendwie wirklich historisch korrekt ist es jetzt auch nicht im Zweiten Weltkrieg. Und das meine ich damit, dass das nicht störend ist. Ich werde jetzt nicht irgendwelche Petitionen aufsetzen oder zu öffentlichen Boykotten des Spiels aufrufen. Es ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass Ubisoft da irgendwie so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Und es ist auch leider für mich so ein bisschen so ein Beispiel dafür, dass Entwickler offenbar mittlerweile solche krassen Ängste vor diesen Shitstorms haben, dass man mittlerweile einfach sagt, komm, mach da einfach irgendwie Frauen rein, damit Polygon nicht wieder eine Kolumne schreibt zum Release, weil es zeigt ja eben, Eevee ist ein super Hauptcharakter, ist mit einer der besten Charaktere bisher in Assassin's Creed. Toll, super, starke Frau, passt ja auch. Queen Victoria kommt vor, passt ja auch. Eine Frau quasi als Königin, super Sache. Aber dass man deswegen sagt, ja komm, Prostitution und alles Mögliche lassen wir alles rausfallen, damit das irgendwie einer gewissen Zielgruppe passt, kann man halt drüber diskutieren, ob das so dann historisch korrekt ist. Es wäre doch zum Beispiel super gut, man kann das ja auch super einbauen. Zum Beispiel Eevee befreit Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden in irgendwelchen Londoner Bordellen. Hm. Das heißt ja nicht, dass man deswegen, das war halt damals so und das kann man ja auch mit einem Lehreffekt einbauen, dass man sagt, ja, schau mal, wie schlimm das eigentlich ist. Die wurden da eingepfercht.
Ja, und du kannst ja dann, und du kannst ja vor allem auch beide Seiten dann zeigen. Du kannst ja auch zeigen, Frauen, die unfreiwillig zur Prostitution durch Armut oder durch Gewalt oder sowas gekommen sind. Aber du kannst aber genauso gut auch starke Frauen zeigen, die sagen, sie wollen das machen, ne? Also, ich meine, es ist ja, gibt ja da auch beide Seiten. Und das fehlt mir so ein bisschen. Also, nochmal zum Klarstellen. Ich finde das toll, diese Charaktere dort so zu erleben. Also ich genieße das total, weil das ja auch so, was die Gamergater und so ja auch sagen, unsere Spiele werden gestreamlined und jetzt gibt's dann überall unrealistische. Nein, es ist toll, diese starken Frauen in den Gangs, es funktioniert, es ist überzeugend dargestellt, es ist super gelöst, wie sie das gemacht haben und ich finde, es zeigt auch, dass Spiele eben diese Diversität auch feiern können und realistisch darstellen können, aber es passt halt nicht einfach nicht zu diesem viktorianischen London. Also mich stört einfach nur so dieses sie wollen diese Stimmung dieser Epoche einfangen und gleichzeitig wollen sie ein Spiel voller Diversität sein und da gibt's so einen kleinen Bruch. Ich find's toll, wie das jetzt da, wie es jetzt da ist, aber es passt nicht zum viktorianischen London. So, ja.
So, darf ich auch was sagen?
Ja.
Also wir haben das wirklich vorab diskutiert und ich sehe es tatsächlich auch ganz anders. Also ich gebe euch recht, dass man tatsächlich, was die Feminismusbewegung vor allen Dingen betrifft, zu der Zeit, also man hat ja so Figuren, so wichtige Feministinnen, sind ja aus der, gerade aus diesen Konflikten, aus dieser Doppelmoral hervorgetreten. Da ist die Frau Butler,
Butler, glaube ich, oder so. Kampf ums Frauenwahlrecht und so.
Genau, ja. Also das sind so Sachen, die, klar, die hätte man da auch einbauen können. Und da ist sicherlich eine Chance vertan, dort starke Geschichten zu erzählen. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Assassin's Creed mit solchen Themen umgegangen sind, ob es da auch so, ob so Sklavenbefreiung und so da eine Rolle gespielt hat. Also hätte das dann das generell
war bei dem gut. Vita-Teil war das doch, oder? Michael, Daniel, du hast doch über dieses Add-on mal gesprochen.
Mit genau, das war bei dem Add-on dieses Freedom Cry. Ja, genau. Da war es halt so, du hast einen kreolischen, also einen Schwarzen gespielt als Hauptcharakter und du hast halt Sklaven befreit und es wurde dir halt sehr deutlich gezeigt, so wie diese Menschen da als Material, als Viech im Prinzip behandelt wurden und wenn du es dann halt mal nicht geschafft hast, so ein Sklavenschiff rechtzeitig zu befreien, rein, dann sind da halt einfach 300 Leute, die unter Deck eingepfercht waren, jämmerlich ertrunken und du hast denen ihre Schreie gehört und so. Und das meinte ich ja eben mit, das hat jetzt nicht gesagt so, yes, hier, White Power, Sklaverei ist so geil, sondern du hast im Gegenteil eher ein Kloß im Hals gehabt und hast gesagt, wow, okay, zum Glück sind diese Zeiten vorbei. Das meinte ich damit. Und genau sowas hätte man auch mit dem Frauenbild und mit der Prostitution zeigen können, ohne dass man jetzt gesagt hätte, ah, okay, da wird Prostitution und da wird die Unterdrückung der Frau gefeiert in diesem Spiel.
Ich finde grundsätzlich diese Richtung, die Ubisoft eingeschlagen, finde ich jetzt persönlich sehr gut. Also ich finde auch klasse, dass sie diese dass sie auch einen Transgender-Charakter eingebaut haben und dass sich da vor allen Dingen auch niemand wundert. Also es gibt zwar diesen Blick von Jacob und Evie, dass die sich so wundern ein bisschen und sagen, hoch, wer ist denn die Person? Aber die kommentieren das nicht irgendwie negativ, sondern so ab der zweiten, dritten Mission ist es einfach weiterer Auftraggeber, die wird auch Stück für Stück sympathischer und so. Das ist super cool geschrieben und echt gut gemacht. Und ich finde sogar, dass sie in einigen Punkten noch deutlich hätten drauflegen können, weil es gibt wirklich
das,
nur...
Darf ich mal, Entschuldigung, ganz kurz einhaken, wieso kommt ihr darauf, dass das ein Transgender-Charakter wäre? Ich habe das eher so wahrgenommen wie, das ist halt eine Frau, die sich als Mann verkleidet in der Öffentlichkeit, um... Und das ist ja im Prinzip auch eigentlich dieses, okay, sie muss sich als Mann verkleiden in der Öffentlichkeit, wenn sie Einfluss und Macht ausüben will.
Ja, ja.
Man weiß natürlich nicht, ob sie jetzt auch biologisch transgender ist, aber es ist ja aber damit gemeint. Das ist halt ein Crossdressing und so weiter. Und das kann es ja auch sagen. Das ist auch interessant. Also ich finde sogar, es ist ja nur ein Inder dabei. Also warum sind es nicht mehr?
Ja, und
es
gab keine damals, Schwarzen zum Beispiel.
Ja. Es gab damals ja ganz viele unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen in London, die aus unterschiedlichen Gründen ja auch da waren. Ich finde, da hätte man deutlich konsequenter sein müssen. Und was diese Sache mit der Prostitution betrifft, es ist eine verpasste Chance. Auf der anderen Seite habe ich aber Assassin's Creed, dadurch, dass ich jetzt auch so eine gewisse Distanz habe, aber auch immer so als Fantasy-Spiel wahrgenommen. Das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen, weil ich die anderen Teile nicht gespielt habe, aber ich dachte halt immer, das ist halt so eine Geschichte über diese Assassinen und Templer, die so über zwei Jahrtausende irgendwie sich bekämpfen und das Ganze spielt in so einer Computersimulation und so. Und habe ich jetzt, ich finde das geil, dass es irgendwie so dass sie sich so Inspiration von historischen Ereignissen nehmen und auch die Grundlage immer historische Städte zu einer bestimmten Zeit sind. Aber auf der anderen Seite habe ich nie diesen Anspruch gesehen, das wirklich realistisch nachzuvollziehen, weil man halt eben in diesem Spiel auch so völlig absurde Dinge tut und natürlich so Menschen wie Bell keinen Assassinen hatten, die ihnen irgendwelche Leitungen auf Gebäude
verwiesen. Weißt du's? Nein, ich finde es auch, es ist ja eine mühselige Diskussion, aber
Also ich bin ja noch nicht fertig. Und die Sache ist, also es war wirklich krass damals. Und das war wirklich so, dass die Prostituierten wirklich, die sind auf der Hauptstraße, haben die angeworben und in den Nebengassen wurde gevögelt, bis der Heiden wackelt. Und das war wirklich nicht schön. Also es ist wirklich heute belegt, dass es ein einziges Drecksloch war. Und wenn man dieses Drecksloch so dargestellt hätte oder zumindest in Ansätzen so dargestellt hätte, glaube ich auch nicht, dass dieses Spiel diesen Ton hätte beibehalten können. Es wäre ein ganz anderes Ding. Also es wäre viel, 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 viel düsterer. Wäre sicherlich sehr interessant. Ich weiß nicht, wie düster jetzt die anderen Assassin's Creed sind, aber ich glaube, das hätte auch diesen Ton komplett verändert. Dann hätte so gar kein Humor da irgendwie Platz gefunden in diesem Spiel und vor allen Dingen auch die hygienischen Zustände. Also dadurch, dass es sind ja auch viele Krankheiten übertragen worden und es sind auch etliche Leute in den Nebengassen gestorben und so. Und ich finde jetzt, hier sieht man ja zumindest noch obdachlose Kinder und das finde ich schon hart. Also ich habe an diesen Stellen dann auch so oft gedacht, okay, Armut wird ja schon so ein bisschen dargestellt und das bis zu einer bestimmten Grenze so. Und ich glaube, das hätte die Stimmung ein bisschen zu sehr verändert. Ich weiß nicht, wie viele Leute, und es wird sicherlich auch so eine künstlerische Entscheidung sein, wie viele Leute dann Lust haben, so ein Elend dann auch zu durchwarten. Also das wäre dann ja eigentlich schon so krass, dass es wahrscheinlich auch nicht mehr zu diesem Tenor von Assassin's Creed irgendwie gepasst hätte. Sicherlich zum Thema Befreiung, aber wahrscheinlich jetzt dann so tief in die Magengrube geschlagen, dass dann niemand Lust hätte, Syndicate zu spielen. Ist jetzt eine reine Vermutung. Sehe ich so zwiegespalten. Ich verstehe eure Argumente. Das ist doch, wäre auch interessant, mal mehr zu sehen. Vielleicht kommt ja auch irgendwie was als DLC. Also ist ja, Jack the Ripper soll ja zum
Beispiel kommen. Spätestens da werden die Prostituierten ja irgendwie ein Thema werden müssen.
Die müssen ja irgendwie, also wenn sie es nicht komplett verändern von der Geschichte, dann spielen sie ja eine Rolle, weil soweit ich weiß, hat er ja ausschließlich Prostituierte ermordet, ne? Ja. Und wir werden sehen, wie sie damit umgehen. Vielleicht erklären sie es ja irgendwie damit, dass es irgendwie, dass es hinter den Türen irgendwie passiert oder so. Aber wenn man sich vorstellt, das hätte jetzt alles so wie damals auf den Straßen stattgefunden oder man
es wäre ein ziemlich düsteres Spiel geworden. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Deswegen meine ich ja, unterstreicht es so dieses Gefühl, man ist in einem Paralleluniversum, wo es dieses Elend einfach nicht gab. Und dann hatten dort entsprechend die Frauen auch die Möglichkeit, quasi in diese Führungsposition zu kommen. Und innerhalb dieser dieser Annahme ist die Welt ja dann auch glaubhaft wieder, weißt du? Und das finde ich dann auch wichtig. Also Unity, wenn man das so akzeptiert, ist es für sich auch glaubhaft, aber eben nicht als Abbild des viktorianischen Londons.
Genau, und das ist halt, das, aber das, wie gesagt, also da habe ich halt irgendwie als Neuensteiger, aber für mich, das fängt ja auch mit dieser Computersimulation an. Also man startet das Spiel, man sieht irgendwie so ein Ding in der Zukunft mit fliegenden Kameras und irgendeinem Spionageding und ich habe gar nichts kapiert, aber ich dachte, okay, das spielt jetzt in einem Computer und da gibt's eine Firma, die heißt Abstergo oder so. Das Spiel begrüße ich ja sogar mit den Worten so, hallo, unsere Simulation ist voll geil und hier können sie die ganzen Änderungen spielen. Und dann dachte ich schon, okay, das ist so krass abgefahren, Science Fiction gemischt mit Fantasy irgendwie. Da hatte ich nicht den Anspruch, dass es halt irgendwie total realistisch ist. Was ich bei anderen Spielen, die zum Beispiel irgendwie ganz anders anfangen, da war die Erwartung bei mir entsprechend nicht so gesetzt irgendwie. Deswegen sehe ich es jetzt nicht so eng.
Es ist nur aufgefallen, ja.
Ja, also ich teile dieses, natürlich ist die Meta-Handlung irgendwo Science-Fiction, aber für mich geht es bei Assassin's Creed im Kern dann doch trotzdem immer darum, da diese Epoche abzubilden. Und wie gesagt, aber das ist jetzt eine Diskussion, die dann wahrscheinlich zu keinem Ende führen wird. Ist aber ganz witzig, dass sie ja wirklich die Meta-Handlung, also viel mehr kann man die ja gar nicht reduzieren. Die ist ja, das sind 3 Filmsequenzen über das ganze Spiel. Also,
ich wollte gerade fragen, Daniel, wie ordnet sich das denn jetzt ein? Passiert wieder so wenig wie immer, oder?
Noch weniger. Also bei anderen hattest du ja tatsächlich große Meta-Handlungen, dann wurde das immer weniger. Bei Unity hast du zumindest noch so ein bisschen Meta-Handlung gehabt, aber im Grunde bestand die auch nur daraus, dass du am Anfang zu diesem Animus hingegangen bist, dich da reingesetzt hast. Und jetzt ist es wirklich eine Filmsequenz. Also es sind am Anfang irgendwie 3 Minuten Video und dann kommt das erstmal nicht für die nächsten 20 Stunden und so. Also ich weiß es nicht. Also meiner Meinung nach könnte man die auch gleich weglassen.
Ich will endlich mal ein Desmond spielen.
Ja, da musst du halt die alten spielen, oder?
Ja, aber nur Desmond. Ich will endlich in der Zukunft mal.
Ja, das wäre ganz interessant. Sie haben auch so noch so ein paar Sachen geändert. So, es gibt zum Beispiel keine Multiplayer-Aspekte mehr. Das, glaube ich, wird wahrscheinlich niemand stören, außer Robin und Christian, meine PSN-Mitspieler bei Unity. Genau. ich fand es nämlich eigentlich ganz cool, diese gemeinsamen Schleichmissionen in Unity, aber es hat offenbar nicht so viel gebracht oder sie haben tatsächlich gesagt, hey, diese Kapazitäten können wir vielleicht woanders einsetzen. Und auch so Sachen wie Companion-App und so ist halt alles rausgefallen. Also so Sachen, die, sagen wir mal, nicht so mega gut gelitten waren bei der Community. Darauf sind sie dann tatsächlich dann eingegangen und haben auch gesagt, hey, du musst jetzt keine Microtransactions mehr kaufen.
Genau,
es gibt zwar noch Microtransactions im Spiel.
Diesmal,
ja, aber ich habe die nie gebraucht. Ich habe ungefähr, als ich bei 30-40% der Hauptstory war, hatte ich mehr oder weniger schon alles freigeschaltet im Charakterbaum. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, warum soll ich jetzt noch was kaufen? Hat da für mich überhaupt nicht gepasst. Aber gut. Was wollte ich noch sagen zu der Technik,
die lange Ladezeiten, wenn man stirbt.
Oh ja.
Aber ich glaube, das ist normal bei der Serie, ne? Oder?
Ja, nee. Was ich jetzt eher meinte, war so dieses, man liest halt jetzt überall, ja, die Serie quasi hat sich jetzt wieder befreit aus dem Sumpf und sowas. Und muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich da irgendwie anders, aus 2 Gründen. Weil ich finde, zu behaupten, Unity wäre eine technische Katastrophe gewesen und ein Totalausfall, da muss ich sagen, das hat sich jetzt so als Bild etabliert, habe ich so nie wahrgenommen. Also bei mir hat Unity bis auf so ein paar Bugs, und die habe ich aber jetzt auch in Syndicate drin, eigentlich ganz ordentlich funktioniert. Und wenn ich dann in irgendwelchen Reviews lese, dass das Spiel ein technisches Debakel war, dann muss ich sagen, okay, keine Ahnung, haben die denn gespielt?
Also ich glaube, die Leute haben einfach, also die haben keine Ahnung. Also ich habe das, was ich von Unity gesehen habe, ich habe selber jetzt auf meiner eigenen Konsole nicht gespielt. Ein Kollege habe ich aber irgendwann mal besucht, der hatte das gerade laufen. Das sah fantastisch aus. Da ist er irgendwie durch den Markt gegangen und lauter Zeug ging ab. Also das, was du erzählt hast, diese Revolution. Da gesessen und gedacht, wie haben die das denn hingekriegt? Das war super beeindruckend und habe ich keine, wirklich nicht. Es gibt dieses berühmte Bild von der PC-Version,
wo das Gesicht fehlt.
Das ist ein Grafikfehler, der irgendwie bei irgendeiner AT-Karte kommt und das auch nur bei einer bestimmten Treiber-Version und das ist lange, lange, lange gefixt irgendwie. Das gab es zum Release dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr und solche Sachen, also habe ich gehört, sieht man auf der Konsole überhaupt gar nicht. Und das ist, da gebe ich dir recht, Daniel, das ist einfach so, Assassin's Creed Unity ist so Teil der Boomer geworden, einfach weil es sehr einfach ist, sich auf so an so einem großen Spiel auszulassen und weil jeder irgendwie was braucht, um mal Dampf abzulassen, habe ich das Gefühl. Und das jedes Jahr gibt es so ein Spiel. Davor waren es irgendwie andere Spiele. Letztes Jahr oder dieses Jahr ist es halt Unity gewesen. Und naja, das, da würde ich jetzt auch nicht so viel drum geben. Und die Leute, die halt in den Einsatz sagen, so Unity war die komplette technische Ausfallkacke, ich glaube, die haben es einfach nie gespielt.
Ja, das hat sich halt so als Konsens irgendwie so ausgebildet und keiner überprüft das mehr. Und ja. Was ich so zum Inhaltlichen dann auch sagen will, ich fand das tatsächlich eher andersrum. Nach Black Flag, was ja komplett auf Seeschlachten und da gab es ja überhaupt keine großen Städte, sondern da gegebenenfalls in der Karibik so mittelgroße kleine Siedlungen. Da habe ich dann irgendwie tatsächlich mal wieder Bock gehabt. Da war Unity richtig beeindruckend mit so, boah, wieder eine ganze Stadt und was hier los ist und hohe Gebäude. Und das war wieder richtig Assassin's Creed. Und jetzt muss ich tatsächlich sagen, bei Syndicate, das fühlt sich halt nur an wie, ja gut, jetzt haben sie halt zwei Hauptcharaktere, ein paar Neuerungen und halt London. Und Kutschen, genau. Und Kutschen, ja. Also ich finde den Sprung jetzt irgendwie weniger groß. Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich verstehe nicht, warum jetzt alle sagen so, das ist ja viel besser und Wahnsinn, jetzt haben sie alles ausgemerzt und es ist deutlich besser als Unity, kann ich so nicht sehen, diesen Qualitätssprung. Mhm. Weil ich tatsächlich sagen muss, der Sprung inhaltlich von der Serie ist ein ganz kleiner. Es ist, wie gesagt, es ist nur eine neue Stadt und zwei Hauptcharaktere. Das war's dann im Grunde eigentlich. Ich finde jetzt die Story auch nicht besser erzählt oder schlechter. Das ist immer das Gleiche. Dieses, ja, die kommen halt irgendwo hin und müssen die Stadt befreien und 15 Templer Oberleute umbringen.
Ja. Und halt irgendwo so ein Piece of Eden oder sowas zu finden.
Ja, klar. Ja, genau. Also da hat sich jetzt für mich auch nicht viel mehr getan. Das ist jetzt nicht besser oder schlechter erzählt. Deswegen weiß ich immer nicht, woher so Leute dann diese Haltung nehmen und sagen, das ist auf einmal deutlich besser als Unity.
Tja. Ist halt so dieses, vielleicht läuft es in der Gemeinheit, in der Allgemeinheit besser. Also kann ja sein, dass es einfach weniger buggy ist, weil sie jetzt ja auch mehr Zeit hatten, das da reinzustecken.
Ja. Ich weiß nicht, also ich hatte schon den einen oder anderen kleinen Bug, aber das war so im Rahmen.
Also Clipping-Fehler sind relativ häufig.
Clipping-Fehler oder so. Also
die hast du immer in Assassin's Creed schon seit Beginn der Serie und das ist in Unity genauso viel oder genauso wenig gewesen.
Ja, scheiße, sowas habe ich in GTA aber auch gesehen. Das ist so, also es sind halt komplexe Spiele und mein Gott, also das ist halt.
Vielleicht hatten wir auch einfach nur Glück und Unity lief halt bei dir gut.
Daniel. Ja, vielleicht ist unsere Version auch einfach kaputt und wir haben die Premium-Version gekriegt und alle anderen kaufen so eine.
Das kann auch sein. Was ich ganz kurz an der Stelle noch eine Szene ansprechen will, das wurde leider nie weiter verfolgt, aber von der Story her, es gibt an einer Stelle, ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt, einen Moment, wo du den Bösewicht siehst, oder ist jetzt alles zu viel zu spoilern, und der sagt an einer Stelle so, der kriegt die Nachricht, ja, die Assassinen haben wieder einen aus unserem Herrschungs- oder aus unserem Zirkel quasi umgebracht, und da müssen wir jetzt Vergeltung üben und sonst was. Und dann sagt der sowas wie, ja, wir dürfen jetzt unsere persönliche Wut nicht irgendwie blind ausufern lassen, so, Gesetz und Ordnung muss weiter gelten und so. Und das fand ich so einen komischen Moment der Einsicht, so dieses, wenn man sich's mal überlegt, eigentlich hat er ja gar nicht Unrecht. Da kommen zwei so Geschwister her und fangen an, Leute umzubringen in London. Und
nicht dann zu wenig.
Genau, dann sagt der Bösewicht, Moment, was ist denn hier los? Der wird zwar mal als Bösewicht dargestellt, aber im Grunde macht der ja eigentlich erstmal nichts. Klar, diese Banden beherrschen das, aber du kommst dann her und fängst an, Leute umzubringen. Und er sagt dann so dieses so, nein, wir dürfen jetzt nicht irgendwie in Bürgerkrieg hier ausarten. Ordnung und Gesetz und der Rechtsstaat muss weiter gewährt bleiben. Und das fand ich so eine ganz krasse Szene der Einsicht, so im Sinne von, ja, stimmt, eigentlich sind die Assassinen ja jetzt auch nicht wirklich toll, so. Die töten einfach wahllos Leute hier in dieser Stadt. Und ob die jetzt dann das Chaos und die Unterdrückung da wirklich unterbinden, sei dann auch nochmal dahingestellt. Aber das wird leider nie wieder weiter thematisiert. Und fand ich aber einen sehr witzigen Moment der Einsicht.
Ich glaube ja eh, dass die Templer die Guten sind am Ende.
Das, ja, das kann sein, dass das der Twist ist.
Ja, würde ich mir echt ein bisschen mehr wünschen. Also Rogue hat's ja so ein bisschen gemacht und auch bei Assassin's Creed 3 gab's ja mal so andere Einblicke. Da könnten sie echt aus dieser ganzen Lore, die jetzt da im Hintergrund ist, das Einzige, was sie machen, dass sie dir halt mal einen Raum zeigen, wo du halt von Kenway irgendwelche Artefakte findest oder so. Ja. Ich finde so, da ist so viel Fleisch inzwischen im Hintergrund abzugrasen. blöde Metapher. Da wäre so viel drin, auch auf dieser Metaebene, das trotzdem innerhalb dieser Geschichte der Stadt irgendwie zu erzählen, ist immer eine große verpasste Chance, finde ich. Auch so diese Konflikte, die so ein Assassine haben muss, die kommen irgendwie viel zu wenig rüber. Na gut.
Macht trotzdem Spaß. Trotzdem, ja, wollte ich gerade sagen. Macht trotzdem Spaß. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Ich finde, im letzten Jahr haben sie es halt überspannt, den Bogen mit zwei Spielen gleichzeitig. Und ja, da haben sie halt, sind sie halt irgendwie nicht mehr aus diesem Shitstorm rausgekommen mit Too Hard to Animate und alles voller Bugs bei Unity. Jetzt kann man halt hoffen, dass ja mit Syndicate wieder so ein bisschen der Ruf der Serie gefestigt wurde. Und da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Bisher sind sie ja nur in die Zukunft gesprungen. Das wäre jetzt mal ganz interessant, ob es tatsächlich wieder einen Rücksprung gibt in der Zeit oder ob sie dann noch weiter in die Zukunft gehen. Also, keine Ahnung.
Wie ist das denn, ihr Experten? Ich habe irgendwie so einen Flyer in dem im Assassin's Creed gefunden. Da waren dann drei Spiele angekündigt, diese Chronicle-Dinger. Da spielt eins in China, das ist, glaube ich, schon raus, ne?
Genau,
das haben wir schon besprochen. Und das andere in Russland und dann noch ein anderes irgendwie?
Das sind diese 2D-Scroller.
Aber das sind nur diese 2D-Spin-Offs, genau, ne?
Ja.
Okay, schade, weil Russland fand ich jetzt mal geil.
Ja, russische Revolution wäre super als Setting. Was ich mir auch ganz gut vorstellen könnte, wäre so Weimar Republik und sowas.
Berlin kommt bestimmt noch,
ja. Machtergreifung der Nazis und sowas. Da kann man ja auch schöne Schwarz-Weiß-Geschichten mit Bösen erzählen und so.
Die Nazis waren Templer, das ist ja wohl sehr naheliegend, oder?
Genau. Ja. So, und auch so dieses, ich meine, das gibt's ja schon bei Indiana Jones mit, oh, die Nazis versuchen irgendwie über mystische Macht oder über Artefakte ihre Macht zu mehren und sowas. Also das geht auf jeden Fall. Deswegen wäre das. Und es ist auch so der letzte große Markt, der fehlt, komischerweise, ne? Also du hattest bisher jeden großen Markt irgendwie. Frankreich, England, Nordamerika war alles schon dabei, nur Deutschland fehlt noch.
Ja. Ich finde halt irgendwie, ich find halt geil, wenn sie wirklich ganz weit zurück zu den Mayas oder so springen. Das finde ich richtig erfrischend.
Das wäre auch cool. Ja.
Das wäre auch richtig cool. Und also gerade weil jetzt mich dieses Far Cry Primal total überrascht hat, dass sie da so ein Urzeitding machen, also wirklich so ein paar Jahre nach vorn, wo es schon Sklaventreiberei gab und gibt, leider. Aber das wäre ja auch für Assassin's Creed, also weil du sagtest, das gab es bei diesen Freedom Cry oder wie das hieß, wäre das ja eigentlich noch ein geiles Thema für Ägypten zum Beispiel, beim Pyramidenbau die Leute zu befreien oder so. Das würde ich mir echt wünschen. Sowas gibt's in Spielen halt auch einfach nicht oft. Also es gibt Adventure in Ägypten und so, aber ich habe noch nie ein Actionspiel oder ganz wenige Actionspiele in Ägypten gesehen und so ein Assassin's Creed mit dieser fetten Präsentation und dann hast du wirklich diese ganze Landschaft am Nil und das ist bestimmt geil. Und das wünsche ich mir eigentlich viel lieber als Deutschland, weil eigentlich ist Sabotage ja sowas ähnliches, dieses EA-Spiel, was es vor ein paar Jahren gab.
Ja, allzu lange müssen wir nicht warten, das wird bestimmt schon in 3, 4, 5 Monaten wird es sicherlich schon bekannt gegeben, wo es nächste
Assassin's Creed hingeht. Kommt tatsächlich wirklich in einem Jahr raus, ne? Haben sie schon gesagt, oder?
Ist doch relativ sicher. Nee, haben sie noch nicht gesagt, aber es ist relativ sicher. Also es sei denn tatsächlich, ich habe keine Ahnung, wie das läuft intern, aber kann natürlich auch tatsächlich mal sein, dass sie sagen, hey, wir gönnen denen jetzt eine Pause.
Also hat ja Need for Speed zum Beispiel auch mal gemacht.
Jetzt. Genau, dass wir einfach sagen, jetzt mal kreative Pause. Ich habe keine Ahnung, wie da die Produktionspläne sind. Möglicherweise haben sie da Unity schon gemerkt, dass gerade so aktuell der Bogen vielleicht ein bisschen überspannt ist und konnten dann aber halt dieses Syndicate nicht mehr stoppen. Das wurde ja auch so ganz komisch angekündigt mit, dass das auf einmal wenige Wochen schon danach durchgesickert ist, als Victory hieß es da, glaube ich, noch und so. Und dann war so diese ganz hektische Ankündigung und es wirkte alles so, okay, vielleicht wollten sie das gar nicht und dann mussten sie aber, weil dann der Zug schon mal den Bahnhof verlassen hatte und dann der Hype-Train mehr oder weniger schon rollte. Da muss man jetzt mal abwarten. Was ich tatsächlich, aber das sagt sich immer so schön leicht, so als Schreibtischtäter, sag ich mal, deutlich besser gefunden hätte, wenn sie es aufgesplittet hätten. Also wenn sie wirklich gesagt hätten, Black Flag ist eine eigene Serie mit Piraten und Seeschlachten und den ganzen Assassin's Creed Kladderadsch, den hauen wir da raus. Und es wird wirklich ein Piratenspiel. Fände ich total cool. Dann ein klassisches Assassin's Creed und dann möglicherweise ein Watch Dogs oder sowas. Dass man einfach sagt, hey, diese drei großen Open-World-Spiele kommen im 3-Jahrestakt, wechseln sich ab. Weil dann wäre es auch anders gewesen. Dann hätte man auch nach 3 Jahren hast du wieder Bock auf ein Assassin's Creed und sagst ja, so.
Genau also, so, das mache ich nämlich auch immer. Ich überspringe mal eins und dann habe ich wieder total Bock. Ja.
Genau. Und das wäre tatsächlich gut, glaube ich, für alle drei Serien. Aber das, wie gesagt, sagt sich halt immer so leicht, wenn man hier sitzt am Schreibtisch und sagt, ja, mach das mal so und so. Und in Wirklichkeit müssen da halt 2000 Leute jedes Jahr irgendwie in Lohn und Brot gebracht werden.
Aber ein bisschen Innovation müssten sie jetzt trotzdem mal machen, definitiv. Also ich habe schon auch gemerkt, ich glaube, es wird sich trotzdem gut verkaufen, weil es ist ja auch ein gutes Spiel. Und Assassin's Creed, Leute, die nicht so viel sich mit Spielen beschäftigen und keine Podcasts hören und keine Spielemagazine lesen, die greifen dann wahrscheinlich schon auch zu Assassin's Creed Syndicate, weil sie wissen, ah cool, das habe ich ja schon mal gespielt. Ich habe, glaube ich, den Teil mal gespielt, das schaue ich mir an. London klingt gut. Und ich glaube, es wird auch funktionieren. aber so für viel Spieler fehlt einfach so. Es macht trotzdem Spaß, aber es jammern auf hohem Niveau. Es ist halt kaum Bewegung da drin, gell? Was so Innovation und Weiterentwicklung angeht, der Serie an sich. Ist wirklich sehr im Feintuning-Bereich. Gut, jetzt haben wir ewig geredet.
Ist ja auch ein großes Spiel.
Ist auch ein großes Spiel.
Ja.
Das war's. Bis zum nächsten Jahr. Ja, oder? Hat noch jemand was da hinzuzufügen? Nee. Machen wir den Sack zu.
Ja, also das ist, ich glaube, ich habe mal jetzt rausgehört, ob das jetzt das ist, ne?
Oder? Der Drops ist gelutscht, die Messe ist gelesen,
die Kehle
auch. Die Wiese ist gemäht, oder was es sonst noch so gibt.
Ja. Ich habe jedenfalls Lust bekommen, die anderen Teile jetzt auch zu spielen irgendwie. Wahrscheinlich
wird sich das ist tatsächlich interessant als Fragestellung. Lohnt sich das nochmal zurückzugehen? Also im Sinne von, ist Assassin's Creed eine fortlaufende Serie oder ist es eine Weiterentwicklung? Wird man möglicherweise, wenn man jetzt die alten Teile spielt, Sachen vermissen? Also weil du wirst garantiert, werde ich dir prophezeien, jetzt in Unity nicht, aber bei den Sachen davor, wirst du dieses Freerunning vermissen, weil es da halt einfach noch deutlich hakeliger ist.
Bin ich echt mal gespannt. Also ich würde jetzt wahrscheinlich dann als nächstes Unity spielen, weil das am nächsten irgendwie dran ist, aber dann wirklich mal richtig weit zurück zum ersten. Ich glaube,
du mit den ersten kannst du springen, aber den zweiten.
Nee. Also wenn dann schon konsequent.
Ja, aber der war echt nicht so gut.
Nein.
Der war auch sehr roh also, Diamantik.
Wenn du wissen willst, wohin du gehen willst, musst du zurückgehen, woher du gekommen bist. Ja. So. Ja.
Also ich bleibe aber bei meinem Fazit, der beste Teil bisher Teil 2 und dicht gefolgt von Black Flag, wobei man da in Klammern dahinter setzen muss, dass es weniger Assassin's Creed war als die anderen, sondern halt eher ein Piratenspiel. Aber ein hervorragendes Piratenspiel. Gut. Also wenn du tatsächlich noch mal einen historischen Teil nachholen willst, dann würde ich tatsächlich zurzeit Teil 2 reiten, Micha.
Ja. Okay.
In diesem Sinne, bis morgen.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.